Schönen guten Morgen. Kennt ihr das? Man hat morgens so heiß geduscht und dann fühlt sich die Haut so eine Nummer zu klein an. Und dann ist auch noch draußen warm. Ja, wir sind in einer heißen Predigtreihe mit ganz unterschiedlichen Themen, die gar nicht unbedingt zusammenhängen, aber das sind so heiße Themen, haben wir gesagt, heiße Fragen, die wir uns gestellt haben, so während eines heißen Sommers. Und ohne langes Vorgeplänkel haben wir auch für heute eine heiße Frage, die da heißt, hat Israel immer Recht? Ich weiß nicht, wenn du nicht Christ bist, dann interessiert dich das vielleicht gar nicht, aber du hast in den Nachrichten bestimmt schon mal mitbekommen, okay, Israel ist irgendwie immer wieder in den Nachrichten, da gibt es immer wieder Konflikte. Und wenn du Christ bist, dann wirst du an der einen oder anderen Ecke sicherlich auch schon mal was mitbekommen haben, so dass das Thema Judentum, Israel irgendwie manchmal auch in der Christenheit so ein Spannungsfeld ist. Ja? Also dort kannst du Leute treffen, die sagen solche Dinge wie, alles was aus Israel kommt, ist super, alles was aus Israel kommt, ist richtig gut, also das israelische Öl ist viel besser als das, was du hier im Rewe aus Griechenland kaufen kannst, oder die israelischen Orangen, die sind auch viel besser. Und per se wird gesagt, israelische Politik ist super. So, wenn Benjamin Netanyahu da in der Knesset steht und irgendwas sagt, dann kommt das so, okay, das sind direkte Worte vom Himmel, das ist alles gut, was getan wird. Also das gibt es auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite findest du auch ein völliges Desinteresse. Ja, also ich habe mich noch nie mit dem Thema beschäftigt, juckt mich auch nicht. Oder noch ein Stück weiter ist so, komm Juden, die haben es irgendwie verbockt, die haben es nicht hingekriegt. Gott hat doch jetzt uns Christen, oder? Oder irgendwo noch so ein Standpunkt, haben die überhaupt was miteinander zu tun, Juden und Christen? Sind es nicht einfach zwei ganz verschiedene Weltreligionen, die man da so hat? Und wir möchten euch, oder ich möchte euch heute so ein bisschen mit hineinnehmen in dieses Thema. So, ich habe zurückgedacht, ich bin seit ungefähr 9 Jahren hier in der Gemeinde und so eine ganz klassische Israel-Predigt oder das zum Thema zu machen, kann ich mich nicht dran erinnern. Vielleicht habe ich auch ein schlechtes Gedächtnis, aber deswegen habe ich gedacht, okay, lass uns mal so eine Grundlagenpredigt machen darüber. Ein bisschen in die Bibel reinschauen, was sagt die Bibel eigentlich dazu, so ein paar grundsätzliche Dinge irgendwie mal eingeordnet zu kriegen. Für uns, für dich. Und genau, die Frage, so hat Israel immer Recht, die ist ja relativ schnell beantwortet. Ja, nein. Da, Gottesdienst zu Ende. Juhu. Ja, es gibt ein politisches Israel und das hat nicht immer Recht. Also das, glaube ich, da brauchen wir uns gar nicht großartig drüber streiten. So, dieses Israel verübt sogar Unrecht. Ja, das macht nicht alles richtig. Da gibt es sogar so ein dickes Buch, da steht eine ganze Menge darüber drin, was die auch alles falsch gemacht haben. So, ich bin ganz froh, dass es über mein Leben nicht so ein Buch gibt und auch über unsere Gemeinde nicht, weil wer weiß, wie dick das wäre. Und das geht ja auch nicht darum, dass es ein Buch ist, was alle möglichen Fehler aufschreibt, aber nur weil ein Volk erwählt ist von Gott, heißt es ja nicht, dass es alles richtig macht. Also die Frage, die wir da gestellt haben, hat Israel immer recht, kann man relativ einfach beantworten, nein. Aber die eigentliche Frage, die dahinter steckt, ist ja, welche Bedeutung hat Israel, haben die Juden für die Menschheit im Allgemeinen und im Speziellen vielleicht auch für uns Christen? In welchem Verhältnis stehen Juden und Christen zueinander? Und das, was dabei immer mitschwingt, ist, welche Herzenshaltung habe ich diesem Volk gegenüber eigentlich? So, und da möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen. Und ich bete nochmal. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns wirklich dein Wort öffnest, dass du uns zeigst, was du für Pläne hast mit der gesamten Menschheit, dass du uns zeigst, welche Pläne du mit deinem erwählten Volk, den Juden, hast. Danke dafür, dass wir das schon feiern konnten heute im Abendmahl, dass du für uns gestorben und auferstanden bist, dass wir eine Beziehung zu dir haben können. Ich möchte dich bitten, auch da, wo das erstmal ein ganz neues Thema vielleicht für den einen oder anderen sein mag, dass du uns dort Dinge aufschließt und auch etwas in unser Leben hineinlegst und in unser Leben hineinsprichst. Amen. Welche Rolle hat Gott dem Volk Israel denn eigentlich zugedacht? So, die Geschichte Israels beginnt mit den Urvätern, mit den Patriarchen, sagt man. So, da hat Gott sich jemanden erwählt, den Abraham, und zwar so ziemlich aus dem Nichts heraus. Ja? Also Abraham jetzt nicht irgendeine Kriterienliste erfüllt, dass Gott gesagt, ich suche eine Person, einen Stammvater, aus dem soll ein großes Volk herauskommen, guckt über die ganze Menschheit, erfüllt das Kriterium nicht. Nein, sondern Die Bibel sagt da gar nicht großartig was zu, sondern Gott erwählt einfach diesen Typen Abraham, von dem man noch nicht mal weiß, ob er überhaupt eine Gottesbeziehung hatte. Ja, also kann sein, dass der völlige Atheist war oder so. Da war nichts, sondern Gott ruft in das Leben von Abraham hinein, sagt, hey komm, mach dich auf, verlass deine Familie, dein Land, zieh in das Land, was ich dir zeigen werde. Er hat noch nicht mal verraten, welches es denn ist. Und dann werde ich dich segnen, du wirst ein ganz großes Volk werden und du wirst ein Segen für die ganze Welt sein. Und Abraham, ne, ganz spontan sagt, ja, auf dieses Abenteuer lasse ich mich mal ein. So, das ist ein bisschen klein, aber da unten, da ist Abraham, der heiratet dann die Sarah. Ja, nebenbei hat er noch eine Sklavin, die Hagar, mit der hat er auch noch ein Kind. Aber Abraham und Sarah, die bekommen ein Kind, das wird der Isaak. Isaak heiratet irgendwann die Rebekka. Rebekka bekommt Esau und Jakob. Esau lassen wir mal weg aus dieser Linie. Ja, der hatte nicht so die Gunst. Jakob hatte dann gleich 4 Frauen, damit es schneller geht. Nicht? Ach so. Und mit jeder der 4 Frauen hatte er dann auch Kinder. Insgesamt kamen da 12 Kinder raus. Und wenn wir uns den hier anschauen, der hatte dann gleich 2 Kinder. Und insgesamt kommst du so auf 12 Stämme bzw. 13 Stämme des israelischen Volkes. Und wie sich das weiterentwickelt hat, das können wir uns bestimmt alle vorstellen. Ja, also Fortpflanzung von Menschen. So kann man sich das vorstellen. Und so ist das Volk Israel entstanden. Die Geschichte geht so weiter. Abraham, aufgrund einer Hungersnot, zieht er ins Land Ägypten. Dort werden sie versklavt irgendwann von den Ägyptern. Sie müssen da Fronarbeit leisten. Dann kommt irgendwann Mose auf die Bühne, wird von Gott berufen, dieses Volk doch wieder da herauszuführen aus Ägyptenland in das verheißene Land zurück. Zwischendurch gibt es so einen Leiterwechsel, dann kommt Josua an die Spitze, führt das Volk zurück nach Kanaan hinein und dort gibt es eine ganze Menge an Auseinandersetzungen mit den dort lebenden Menschen, Zurückeroberung des Landes. Dann gibt es unterschiedliche Besatzungsmächte in Kanaan. So ganz frei ist Israel da nicht. Die Juden sind nicht ganz frei in dem Ganzen. Irgendwann kommen auch noch die Römer und zu der Zeit kommt Jesus aus diesem Volk hervor. So der ganz kurze, schnelle Abriss, was denn da so passiert ist. Das Ganze findest du ja so im ersten Teil der Bibel, im ersten Testament. Wir sagen ja auch gerne altes Testament. Ich mag erstes Testament viel lieber, weil dann ist bei alt, denkt man immer so, ist verstaubt und gilt nicht mehr für mich. Stimmt aber gar nicht. Ist total spannend, der erste Teil der Bibel. Deswegen sage ich viel lieber erstes Testament. So, aber wenn du das durchliest, dann, oder dir diesen Plan anschaust von Gott, wie geht er mit dem Volk Israel vor, dann wird man relativ schnell feststellen, hey, Abraham, den Gott da beruft, das ist nicht irgendwie Gottes Plan B. So, er hatte Adam und Eva, mit denen hat er es versucht, ob die denn auch ganz ordentlich leben. Na, die haben Mist gebaut. Er hat gesagt, okay, Plan A dahin, Plan B, suche ich mir den Abraham raus. Na, Volk Israel funktioniert am Ende auch nicht, die laufen auch nicht so richtig mit, wie er es möchte. Na ja, okay, komm, Plan C, Vater, Sohn, Heiliger Geist, tüfteln aus, der geht auf die Erde, Jesus ist dann derjenige und dann, okay, damit ist dann die Sache geritzt, ja, Jesus stirbt am Kreuz, Versöhnung mit den Menschen und so weiter und so fort. So, Gott hatte irgendwie 3 Pläne in der Tasche, nacheinander musste er sie abarbeiten. Nein, sondern von Anfang an, das, was du in der Bibel liest, ist, es gibt von Anfang an einen Plan, den Gott hat. Schon bevor er Adam und Eva geschaffen hat, wusste er, da werden Dinge schieflaufen und am Ende werde ich die Konsequenzen dafür tragen, am Ende werde ich meinen Sohn geben. Aber um das Ganze vorzubereiten, um ein Setting dafür zu schaffen, beruft er einen Mann, aus dem dieses Volk hervorgeht und mit dem er bestimmte Dinge einfach als Heilsmittel in diese Welt hineinbringt. Ja, wichtig im Kopf zu haben. Es geht also nicht einfach nur um irgendein Volk, was dort im ersten Teil der Bibel beschrieben wird, wo man ein paar nette Geschichten rausnimmt, sondern das komplette erste Testament, da siehst du eigentlich Gottes Plan mit der Menschheit, wie er vorgeht, Gottes Rettungsplan. Und die Frage dabei ist ja, welche Rolle hat Gott Israel zugedacht in diesem ganzen Rettungsplan? Was hat er sich so gedacht? Wie sollte das Ganze ablaufen? Welche Rolle gibt er ihnen? Ja, das steckt ja hinter Berufung. Und wir schauen mal gleich in einen Text. Ich habe heute wieder einige Texte für euch. So bei Grundlagenpredigt ist es manchmal gut, an vielen Stellen reinzuschauen. Und der erste ist aus Römer 3, die ersten beiden Verse. Da heißt es, welchen Vorteil hat es denn eigentlich, Jude zu sein? Und was für einen Nutzen hat überhaupt noch die jüdische Beschneidung? Ja, jetzt könnten Christen antworten, ja, eigentlich keine, außer dass es wehtut, muss ich nicht haben. Aber Paulus antwortet und sagt, nun, Jude zu sein hat viele Vorteile, vor allem aber den, dass den Juden die Worte Gottes anvertraut wurden. Also etwas sehr Banales. Ja, ich sag mal, so ein Stück Grundlagenpredigt ist jetzt auch nicht irgendwie so, die Erkenntnis, aber manchmal ist es gut, sich das einfach bewusst zu machen. Die erste Rolle, die Gott dem Volk Israel in der Weltgeschichte gibt, ist ja, dass er ihnen sein Wort anvertraut. So, die Juden sind Gottes Privatsekretäre gewesen. Denen hat er gesagt, hey, das schreibt ihr auf, das konserviert ihr für die Menschheit, das ist euer Job, den ihr habt. Und Paulus sagte, hey, das ist ein Riesenvorrecht, was die Juden dort haben. So eine Aufgabe bekommen zu haben. Und sie haben das unglaublich gewissenhaft getan. So, wenn du die Bibel in die Hand nimmst und von vorne nach hinten mal durchliest, dann hast du ein durch den Heiligen Geist inspiriertes, aber ansonsten zu 100% jüdisches Buch vor dir liegen. Das, die Schreiber, die Autoren, sind alles Juden gewesen, die das aufgeschrieben haben. Das ist das meistgelesene Buch der Welt, der Bestseller schlechthin, von dem Volk, was Gott sich erwählt hat, das war ihre Aufgabe, seine Worte dort festzuhalten und das zu konservieren. Und wenn man sich das anschaut, hey, wie haben die das gemacht? Warum haben wir eigentlich heute, so viele Jahre später, eigentlich so ein gutes Dokument? Dann haben die ihren Job richtig, richtig gut gemacht. Also nicht nur, dass sie es aufgeschrieben haben, das, was Gott ihnen gesagt hat, sondern in der Form, wie sie es auch weitergegeben haben, weitergetragen haben, haben die sich richtig Mühe gegeben. Sie wussten, das ist ein heiliges Wort, das sind heilige Schriften, die wir weitergeben. Wenn sie zum Beispiel so ein Buch abgeschrieben haben, ja, die Jesaja-Rolle, dann haben die ja keinen Kopierer gehabt, dann haben sie aber gemacht und dann hattest du eine 1:1-Kopie, sondern die haben das Buchstabe für Buchstabe abgeschrieben. Und wie kannst du denn dann sicher gehen, also ich weiß nicht, ob du als Strafarbeit mal so hattest, du musst 100-mal aufschreiben, ich darf dem Lehrer keine Pfefferkörner auf den Sitz legen oder sowas, du musst es 1000-mal aufschreiben, wie viele Fehler du da drin hast. Aber wie konnten die sicherstellen, dass das so genau übertragen wird? Und die haben sich so ein paar Methoden ausgedacht. Ja, Buchstabe für Buchstabe abschreiben. Sie haben, wenn sie dann fertig waren mit einer Schriftrolle, die abgeschrieben haben, haben sie alle Buchstaben gezählt. Ja, 186.237. Und im abgeschriebenen Dokument haben sie auch nochmal jeden Buchstaben gezählt. Und wenn dann eins mehr oder weniger war, dann hattest du ein Problem. Weil dann hast du das Wort Gottes nicht 1:1 übertragen, dann musste dieser Fehler gefunden werden. Und um sicherzustellen, dass es auch so wirklich ganz genau ist, hat man dann noch geguckt, okay, welcher Buchstabe ist denn genau in der Mitte? Ja, wenn du im ersten Dokument guckst, okay, welcher Buchstabe ist genau in der Mitte? Ein K. Und im zweiten Dokument guckst du, welcher Buchstabe ist denn in der Mitte? Und da ist ein N, dann hast du schon wieder einen Fehler. Also, fröhliche Arbeit. Aber deswegen haben wir so unfassbar gute Überlieferungen der Bibel heute, weil die das in Perfektion übertragen haben. Ja, also man hat ja alte Schriften gefunden und wenn du das mit den heutigen abgleichst, was für eine Übereinstimmung in dem Ganzen drin ist, solche historischen Bücher gibt es nicht. Also da haben die ihren Job, den sie dort von Gott bekommen haben, richtig gut ausgeführt. Und wenn du sagst, hey, was habe ich mit den Juden zu tun als Christ, dann hast du hier schon mal einen Grund, ihnen dankbar zu sein. Ja, sie haben das Buch, was es ein Buch ist, was in dein Leben hineinspricht, was so ein Spiegel für dich sein kann oder sein sollte, haben sie für dich niedergeschrieben. Ihr zweiter Job, ihre zweite Berufung war, es dem Messias zu gebären. So an der Infowand da hinten, da hängt so ein schönes Plakat aus, schön gezeichnet schon drauf, also für so eine Israel-Konferenz in Ostfriesland. Jesus war Jude, wat nu? Ja, Jesus entsprang zumindest mütterlicherseits dem jüdischen Volk, habe ich ja gerade schon gesehen, ist auch nicht das Neue. Aber Gott hat mit diesem Volk Israel ein Setting geschaffen, wo Jesus überhaupt hineingeboren werden konnte. In Jesaja 11 liest man so ein bisschen was darüber, den Vers überspringe ich mal, eine Verheißung. Es gibt mehrere Verheißungen, dass es genau in diesem Volk sein wird, wie das Ganze passieren wird. Also viele prophetische Hinweise darauf. Und der Punkt ist, wenn Jesus, stell dir das mal vor, Jesus wäre an einem anderen Ort, nicht in diesem Volk, geboren worden. Einfach so. Ja, in Ostfriesland. Wäre Jesus so in Gritsil am Meer entlang gewandert, hätte zu den Fischern gesagt, Moin, ich bin der Sohn Gottes. Ja, dann hätten sich Hinnerk und Gerrit angeguckt und hätten gedacht, ja, was will der Typ von mir? So, es brauchte dieses Setting, ein Volk, was in Verbindung mit Gott ist, ein Volk, was von Gott vorher schon gerufen war, ein Volk, was über viele Jahre in der Wüste war, wo sich Beziehung aufgebaut hat zu Gott, wo sie Gesetze und Schriften von Gott bekommen haben. Dieses Volk brauchte es, damit dort der Sohn Gottes überhaupt hineingeboren werden konnte. Es brauchte diesen Rahmen dafür, damit Gottes Heilsplan einen Schritt weiter ging. Das hat Gott sich schon gut überlegt, wie er das so macht. Ja? Also in der Bibel heißt es an einer Stelle, hey, und als der Zeitpunkt gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Also Gott hat sich das sehr genau durchdacht. Wie soll das Ganze ablaufen? Und es brauchte dieses Volk. Also allein da könntest du zwei Predigten drüber machen. Mega spannend. Der Punkt ist ja, wenn man sich dann überlegt, okay, es gibt einen Gegenspieler, es gibt den Teufel. Und wenn der weiß, aus diesem Volk soll einmal der Erlöser kommen, derjenige, der die Menschheit wieder mit Gott versöhnt. Ja, dann ist der Gedanke nicht mehr so weit weg, ja, was versucht denn der Teufel dann beim Volk Israel? Was hat er immer versucht? Naja, dass dieser Messias niemals geboren wird. Deswegen siehst du auch heute noch, weil noch andere Berufungen aus diesem Volk liegen, immer noch diese Angriffe. Israel, obwohl so ein winziges Land ist, ist immer in den Medien. Jeden zweiten Tag kannst du einschalten und immer ist Israel Brennpunkt der Welt. Das nicht ohne Grund. Also ich meine, es gibt Länder, da herrscht viel mehr Krieg, da ist noch viel mehr auch Elend, aber Israel hast du immer im Brennpunkt der Welt. Und warum? Weil Gott eine besondere Berufung auf dieses Volk gelegt hat. So Berufung ist nicht immer nur schön und vielleicht nehmen wir das mal für uns auch mit. Wenn Gott eine Berufung in unser Leben hineinspricht, ist es nicht alles Juhu, sondern da sind Dinge miteinander verbunden, die ganz schön viel Leid auslösen können. Was dieses Volk an Leid erfahren hat und immer noch erfährt, aufgrund der Berufung, die Gott ihnen gegeben hat, ist immens. Und ich glaube, dass es auch für unser Leben so sein kann, wenn Gott oder wenn du in deiner Berufung unterwegs bist, dass Angriffe des Teufels kommen, wo du leidvolle Erfahrungen hast. Die dritte Berufung ist es, den Priesterdienst zu vollziehen. In 2. Mose 19 heißt es ab Vers 3, Mose bestieg den Berg, um vor Gott zu treten. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu, richte den Nachkommen Jakobs, den Israeliten, Folgendes aus. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Richtet den Israeliten diese Worte aus. Viele von euch werden im Kopf haben, okay, es gab einen Stamm, bei den Israeliten, das waren die Leviten, die waren, und von ihnen nochmal besondere, die waren für den Dienst in der Stiftshütte und im Tempel zuständig, ja, die Opfer darzubringen. Aber hier in diesem Vers heißt es, die Berufung, dass das ganze Volk eine priesterliche Berufung hatte. Ja, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Also eine Gesamtberufung, nicht nur für einen einzelnen Teil. Die Hauptaufgabe eines Priesters war es, Opfer darzubringen. Ja, die standen im Tempel, haben die Tiere geschlachtet, haben die verbrannt. Ein paar Sachen haben sie dann weiter weggegeben zum Essen und so weiter und so fort. Und ihr Job war es, immer zu gucken, wie sind die Tiere denn geschaffen? Weil ein Großteil der Tiere musste wirklich makellos sein. Ja, da durfte nichts dran sein, kein Fehler, nicht irgendwie ein Schaf mit drei Beinen oder ein Ohr zu wenig oder irgendwie gescheckt oder sonst irgendwas, sondern richtig so 1A-Qualität. So, wenn du essen gehst, dass du sagst, hey, ich möchte gerne Lamm haben, dann erwartest du was richtig Gutes. Ja? Die mussten perfekt sein. Und vor der Opferung musste so ein Priester also auch drauf schauen, hey, 1, 2, 3, 4, okay, hat 4 Beine, ist in Ordnung. Und noch ein paar andere Sachen abchecken. Und musste schauen, hey, sind die rein und sind die einwandfrei? Das war Teil seines Jobs. Und wenn wir dann ins Neue Testament hineinschauen, in die Geschehnisse um Jesus, dann kann man etwas Erstaunliches entdecken. Dort heißt es in Matthäus 26, dass Jesus kurz vor seinem Kreuzestod auf Herz und Nieren überprüft wird. Ja, also er wird verhaftet und wird dann vor den Hohen Rat, das ist das oberste jüdische Gremium, geschafft. Und dort wird versucht, ihm falsche Dinge anzuhängen. Ja, wird geguckt, okay, wo hat der irgendwas Falsches gemacht? Wo hat der mal gesündigt oder so? Und sie kriegen es einfach nicht hin, weil an Jesus nichts zu finden ist, wo er Fehler begangen hätte. In Vers 59 heißt es, im Haus suchen die obersten Priester und der gesamte Hohe Rat nach Zeugen, die zu einer Falschaussage gegen Jesus bereit wären, sodass sie ihn zum Tode verurteilen konnten. Aber obwohl sie viele fanden, die sich zu falschen Aussagen bereit erklärten, war keine Aussage darunter, die sie gegen ihn verwenden konnten. Das ist eigentlich so eine Parallele dazu zum Priesterdienst. Dort, wo geguckt wurde, hey, sind die Opfertiere wirklich rein? Sind die in Ordnung? Können die geopfert werden? Das passiert hier mit Jesus auch. Jesus wird gecheckt sozusagen vom Hohen Rat. Ist da etwas, was, wo er sündiger Natur ist, wo er etwas Sündiges tut? Und sie stellen fest, nein, da ist nichts. Er ist absolut fehlerfrei. So, diese Bestätigung musste sein, auch für uns, um zu sehen, okay, dieser Jesus ist sündlos. Und wenn er nicht sündlos gewesen wäre, dann hätte sein Tod am Kreuz keinerlei Bedeutung für uns. Dann war es in der israelitischen Geschichte ja so, dass sie als Sklaven in Ägypten lebten. Und kurz vor ihrer Befreiung sollten sie ein einjähriges, fehlerloses Lamm sich aussuchen. Das kam dann mit in die Familie, wurden auch so ein bisschen hochgezüchtet. Und dann sollten sie es in einer Nacht schlachten. Das Blut wurde genommen und an die Pfosten des Türes gestrichen. An die Türpfosten wurde das gestrichen, damit das Gericht, was in dieser Nacht kam, über sie hinweggeht. Und auch da wieder der Sprung ins Neue Testament. Da lesen wir in Johannes 1, als Jesus vorüberging, blickte Johannes ihn an und rief aus, seht hin, dieser ist das Lamm Gottes. Oder in 1. Korinther, denn Christus, unser Passahlamm, ist für uns geopfert worden. So, die Aufgabe des Volkes Israel war es als Priesterschaft, dieses Opfer darzubringen. Kein anderes Volk hätte das tun können. Gott hatte diese Berufung auf dieses Volk gelegt. Und die Bibel ist ja sehr explizit, wenn du dir das Erste Testament durchliest, dann findest du ganze Kapitel darüber, wie Opfer dargebracht werden müssen. Ja, also das war wohl Gott irgendwie ein echtes Anliegen, dass es gut und richtig abläuft. Und ausschließlich Priester war es erlaubt, ein Opfer in der Form darzubringen. So, wenn Jesus das Lamm Gottes war und die Sünde der Welt wegtragen sollte, ja, dann braucht es ein priesterliches Volk, die dieses Opfer vollziehen würden. Und das ist ein heißes Thema, weil die Kirche über Jahrhunderte den Juden vorgeworfen hat, hey, ihr seid Christusmörder. Ganze Kreuzzüge wurden damit verbunden. Und man hat dieses Volk gepeinigt und gesagt, hey, wisst ihr was, ihr habt diesen Jesus ans Kreuz gebracht. Und man hat dabei verkannt, dass es ihre Berufung war, genau das zu tun. Das hatte Gott hineingelegt und er hatte Mittel und Wege, das auch umzusetzen. So, Gott selbst hat diesem Volk diesen Auftrag gegeben. Einer der letzten Aussprüche, die Jesus am Kreuz gesagt hat, war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ja, das kannst du auf die römischen Soldaten beziehen, das kannst du aber auch auf das jüdische Volk beziehen, auf den Großteil, die nicht wussten, was sie da getan haben. Und dann liest du an anderer Stelle in der Bibel, dass Gott den Juden, dass er sie verblendet hat. Er hat sie in einen tiefen Schlaf gelegt. Sie konnten nicht erkennen, wer denn dieser Messias ist. Sonst hätten sie das nicht getan. Hätten sie erkannt, das ist der Sohn Gottes. Und das haben ja auch einige, ja, von ihnen, aber hätten sie es im Großteil erkannt, dass es wirklich der Sohn Gottes, hätten sie niemals ins Kreuz geschlagen. Aber auch das war Teil von Gottes Plan. Und die vierte Berufung, die auf diesem Volk liegt, ist so etwas wie ein prophetisches Zeichen, ein prophetischer Ruf, der auch in unsere heutige Zeit hineinreicht. In 1. Mose 12, da finden wir ja die Berufung für Abraham. Wo ist das? Habe ich da nicht drauf. Da ist es, dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familien deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ja, habe ich vorhin erzählt, diese Berufungsgeschichte, relativ einfach. Und dann sagt er, von dir wird ein großes Volk abstammen, ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein, ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch ich segnen und so weiter und so fort. So, Gott verspricht Abraham, dass seine Nachkommen ein Segen für die ganze Welt sein werden. So, allein durch Jesus ist es schon Segen geworden, ja, also er ist aus diesem Volk hervorgekommen, also schon Segen für uns. Aber darüber hinaus, wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, ist es wirklich bemerkenswert, in welchen Bereichen oder in wie vielen Bereichen das Volk Israel ein Segen für die ganze Welt ist. Israel verfügt heute, gemessen an der Einwohnerzahl, weltweit über die höchste Wissenschaftler- und Ingenieursdichte. In diesem kleinen Ländchen. Höchste Dichte an Wissenschaftlern und Ingenieuren. Man sagt, Israel ist das innovativste Land der Welt. Die meisten Erfindungen oder prozentual die meisten Erfindungen. Ja, also Israelis stellen 1/1000 der Weltbevölkerung, so ungefähr. Aber Patente, also Erfindungen, die man sich dann patentieren lässt, machen 1/100 der gesamten Patentanmeldung der Welt aus. Wenn man sich Vergleiche anschaut, ich lasse jetzt all die Zahlenbeispiele, dann geht das irgendwie nicht so richtig mit rechten Dingen zu, könnte man sagen. Das ist so auffällig. Knapp 1/3 der bereits vergebenen Nobelpreise in den Gebieten Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Friedensbemühungen wurden an Juden verliehen. 1/3 aller Nobelpreise in diesen Bereichen. Also, ist ein fettes Ausrufezeichen, finde ich, so, was Gott da setzt. Aber es geht weiter mit einem prophetischen Zeichen. Und dort heißt es in Jeremia 31, denn ich werde sie aus dem Norden holen. Ja, also es ist so eine Prophetie für das Volk Israel. Das wird eines Tages passieren. Ich werde sie aus dem Norden holen und von den Enden der Erde sammeln. Auch die Blinden und Lahmen, die Schwangeren und die, die gerade ein Kind bekommen haben, werden unter ihnen sein. Sie werden als großes Volk zurückkehren. Tränen werden ihnen über die Gesichter laufen. Unter Flehen bringe ich sie nach Hause. Ich führe sie auf ebenen Wegen zu Wasserbächen, sodass sie nicht stolpern müssen. Denn ich bin wieder ein Vater für Israel geworden und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Hört die Worte des Herrn, ihr Völker, macht sie auf den fernsten Inseln bekannt und sprecht, der Herr hat sein Volk in alle Winde zerstreut. Aber nun sammelt er es wieder und umsorgt sein Volk, so wie ein Hirte sich um seine Herde kümmert. Und das, was wir gerade zu unserer Zeit erleben, also eigentlich schon seit ein paar Jahrzehnten mehr, aber schon ganz aktuell, das, was wir heute sehen können, ist, dass Juden aus der ganzen Welt zurückkehren in das verheißene Land. Ende des 19. Jahrhunderts war die erste große Rückkehrwelle. Da sind Juden geflüchtet vor dem Pogrom in zaristischen Russland. Ja? Also dort wurden sie verfolgt und sind zurückgekehrt nach Israel. Dann gab es weitere Wellen. Eine ganz große Welle, die Verfolgung in Mitteleuropa durch die Nazis. Die Juden sind geflüchtet nach Israel. 1948 die Staatsgründung. Auch später gab es weitere Wellen. Ja? 1950, 1951 kamen 125.000 Juden aus dem Irak nach Israel. Wurden ausgeflogen. Du findest immer wieder diese Bewegung. Mitte der 60er strömte eine 4 Millionen marokkanischer Juden nach Israel. Als der eiserne Vorhang gefallen ist, ist mehr als 1 Million Juden aus der Sowjetunion ausgereist nach Israel. So Gott erfüllt diese Prophetie. Menschen kommen zurück. Er hat das dort verheißen vor, keine Ahnung, wann das Buch Jeremia geschrieben wurde. Judith? Nicht aufgepasst. Gott erfüllt diese Prophetie zu unserer Zeit, Stück für Stück. Und dieses Volk kehrt zurück. Das hat er versprochen. Ich werde euch zurückführen. Er nimmt diesen Segen auch nicht weg und sagt, hey, die Berufung gilt nicht mehr oder so. Sondern wir können das live gerade miterleben, wie Gott so eine riesige Prophetie erfüllt und das wahr wird. Das ist auch die äußere Wiederherstellung des Volkes Israel. Und es wird noch eine innere Wiederherstellung geben. Die Bibel nennt das eine Herzensbeschneidung. Und dort lesen wir ab Vers 31. Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das heißt, wir befinden uns gerade in so einer Zwischenphase. Ja? Die nationale Wiederherstellung Israels ist im vollen Gange, die kehren zurück aus allen Nationen. Aber diese geistliche Wiederherstellung, dass diese Verblendung vor ihren Augen weggenommen wird, dass sie erkennen, wer ist denn der Messias, wer ist denn der Gottes Sohn, das ist vielleicht mal gerade in Anfängen dabei. Aber auch das wird kommen. In Römer 11 wird das nochmal bekräftigt durch Paulus. Da heißt es, das Herz mancher Juden ist verschlossen, doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Oh, Gott bedingt dort zwei Dinge miteinander. Also das Heil der Juden ist eng verknüpft mit dem Heil der Christen. Er führt dort Dinge zusammen. Da steckt Gottes Plan drin. Dann wird ganz Israel gerettet werden, wie es schon bei den Propheten geschrieben steht. Ja, zum Beispiel die Stelle in Jeremia. So, der Weg Gottes mit dem jüdischen Volk ist vorgezeichnet. Das kannst du ablesen. Live-Übertragung, kannst du das Ganze anschauen, was da passiert. Es ist ein prophetisches Zeichen letztlich für uns. Wir dürfen es erkennen. Die Welt dürfte das erkennen, wenn man dann mal in die Bibel reinschaut, was da passiert. Das sind so die vier, nennen wir es mal, Hauptberufungen, die das Volk Israel hat. Was Gott gesagt hat, hey, diese Dinge werdet ihr tun. Das ist meine Berufung mit euch, mein Auftrag mit euch. Den letzten Punkt möchte ich noch einmal kurz was zu sagen. Wie sieht denn eigentlich die Beziehung zwischen Juden und Christen aus? Okay, wir haben gesehen, Jesus ist als Jude geboren. Ja, also irgendwie da die Verknüpfung sollten wir hinkriegen. Aber man spricht ja, hatten wir auch gerade in den Versen, manchmal vom alten Bund. Ja, also dem Bund, den Gott mit den Juden eingegangen ist, den er mit Abraham geschlossen hat, den er mit Mose nochmal erneuert hat an der Stelle. Und man spricht mal von einem neuen Bund. Und da könnte man ja auf den Gedanken kommen, okay, wenn es einen alten Bund gibt und einen neuen Bund, dann ist das alte weg und das neue ist gültig. Ist aber ein kleiner Fehler drin. So, der Punkt ist, der neue Bund besteht darin, also das, was Gott neu mit seinem Volk ausmacht, mit den Menschen, dass der alte Bund, das, was er eigentlich mit ihm vorhatte, endlich gehalten werden kann. Ja, da heißt es, Gott gibt ihnen ein neues Herz, er legt es in ihr Herz hinein, Gott verbindet sich dort mit den Menschen, damit sie überhaupt so leben können, wie er es ihnen geboten hat. So, Gott legt sein Gesetz in die Herzen der Menschen hinein. Der neue Bund besteht also in der Veränderung der Herzen durch die Befreiung von Sünde und dadurch, dass Gott seinen Heiligen Geist gibt. Gott hat seinen Bund, sein Versprechen an die Juden nicht aufgelöst. So, das ist manchmal, das findest du manchmal in christlichen Kreisen. Das heißt ja, ach, ist vergangen, ist ja alt, ist vorbei. Nein, Gott ist ein treuer Gott. Der hat seinen Bund nicht aufgelöst. Er hat sie nicht abgeschrieben, sondern sie sind und bleiben sein zuerst auserwähltes Volk. Und er kommt mit ihnen ans Ziel. So, unser Gott ist ein treuer Gott. Auch das wieder etwas, was du für dich selber daraus mitnehmen kannst. Wenn du dir das Volk Israel anschaust, wie oft das versagt hast. Und Gott ist trotzdem treu. Gott geht trotzdem seinen Weg mit ihnen. Gott ruft sie immer wieder und genauso ist es in unserem Leben. Egal wie oft wir versagt haben, egal wie oft wir auf die Nase gefallen sind, Gott ist treu und er verwirft dich nicht, sondern er reicht dir immer wieder die Hand und sagt, komm, steh auf, geh weiter mit mir. Ich will in dir leben und ich will dich dazu befähigen, ein Leben nach meinen Geboten leben zu können. Letzter Bibelvers. Ach, der steht da schon. Römer 11, habt ihr schon alle durchgelesen, ne? Hat mir gar nicht mehr zugehört. Sind sie, also die Juden, so tief gefallen, dass sie hoffnungslos verloren sind, fragt Paulus? Nein, auf keinen Fall, sondern ihr Ungehorsam führte dazu, dass auch die anderen Völker gerettet werden, um damit zugleich auch die Eifersucht der Juden zu wecken. Wenn nun die anderen Völker so reich beschenkt wurden, weil die Juden Gottes Angebot der Erlösung ablehnten, wie viel größeren Segen wird es dann für die Welt bedeuten, wenn die Juden es schließlich annehmen? So dass die Juden Jesus Christus noch nicht in der Form als ihren Messias erkannt haben, ihn abgelehnt haben, hat dazu geführt, dass all die anderen Nichtjuden, die Heiden, also wir, überhaupt die Möglichkeit bekommen haben, gerettet zu werden. So, Gott hat da so einen ganz verzwickten Plan, hat er sich ausgedacht. Und nicht nur, dass die Juden Jesus nicht erkannt haben, wir dadurch gerettet werden können, also für uns das Evangelium offen ist, sondern da steht drin, dadurch, dass wir dann mit Gott verbunden sind, soll es die Juden reizen, sie sollen eifersüchtig sein auf unsere Gottesbeziehung. Dritte Frage, die du für dich persönlich mit nach Hause nehmen kannst, reizt Oder ist irgendjemand eifersüchtig auf die Beziehung, die ich zu Gott habe? Die Juden oder irgendein anderer Mensch? Beziehungscheck. Ist da jemand eifersüchtig, so eng wie Gott und ich miteinander verbunden sind? Die Juden als Gottesvolk und die Kirche als Leib Christi sind auf Erden aufs Engste miteinander verbunden. So hat Gott sich das gedacht. Miteinander. Wenn du Römer 9 bis 11 liest, da wird das ganz dick thematisiert von Paulus. Dort gibt es noch andere Bilder, die er benutzt. Ja, mit einer Wurzel und Trieben, die daraus hervorgehen und so weiter. Deine Hausaufgabe, das mal zu lesen, dich weiter einzuarbeiten. So, man könnte auch sagen, die Juden sind eigentlich sowas wie die älteren Brüder der Christen. Und auch in dieser Familienkonstellation tragen wir ein Stück Verantwortung füreinander. Und deshalb dürfen auch die Anliegen des jüdischen Volkes auch ein Anliegen für uns sein. Das heißt nicht, dass wir an die Juden glauben oder dass wir Israel-fanatisch sind, so dass wir alle, keine Ahnung, jedes jüdische Fest feiern müssen oder sonst irgendwas und alles gutheißen, die Politik, die Israel macht, oder gar scheiden zwischen guten Israelis, bösen Arabern oder sowas, ganz und gar nicht. Aber verstehen und erkennen, dass Gott sich entschieden hat, dieses jüdische Volk zu nehmen und damit seine Heilsmittel in der Menschheit weiterzugeben, in die Menschheit hineinzubringen. So, und ich glaube, deshalb tun wir gut daran, als Gemeinde auch Israel zu segnen. Und ich habe gedacht, super Moment, ihr seid eh alle da. Steht doch mal mit mir auf und lasst uns gemeinsam beten und dieses Volk segnen. Gott, ich danke dir dafür, dass wir in deinem Wort sehen können, dass du von Anfang an einen Plan mit dieser Menschheit hattest, dass du dir Gedanken gemacht hast, wie nach einem Fall, wo wir uns von dir getrennt haben, wieder zusammenkommen können. Ich danke dir dafür, dass du ein Volk gerufen hast, benutzt hast, damit Segen auf diese Welt kommt, dass es dein Plan war, aus dem unser Retter gekommen ist. Und wir möchten dich bitten für dieses Land, was so gebeutelt ist von vielen Kriegen, vielen Anfeindungen, möchten wir dich bitten um deinen Segen. Wir bitten ganz konkret darum, dass in Israel Frieden herrscht, dass Angriffe aufhören, dass Menschen dort in Frieden leben können. Wir bitten dich darum, dass Israel ein Zeichen ist für die Nation, für die ganze Welt, dass wir draufschauen und sehen, du hast sie nicht verlassen, du bist mit ihnen unterwegs. Wir bitten dich darum, dass du, Jesus Christus, zur Erkenntnis kommst, dass ihr Schleier weggenommen wird, dass sie sich für dich entscheiden. Amen.